Sie hören die Aufzeichnung der Keynote am IBASAR vom 3.3.2016 an der Pädagogischen Hochschule Wien. Es spricht Jörg Hofstetter von der Firma Ovos Media zum Thema Serious Games Gamification. What's next?
Vielen Dank für die Einladung. Ich war auch ganz beeindruckt vom Programm, was es schon gibt. Ich glaube, ich werde heute Nachmittag sehr viel lernen. Ich hätte ja fast eine Themenverfehlung gemacht bei meinem Vortrag heute, weil ich habe bei dem Einladungs-E-Mail gesehen, dass der IBASAR, und das ist ja mein erster IBASAR, auch in einem Turnsaal stattfindet. Und das hat mich irgendwie nicht loslassen, ich dachte, wie könnte man so ein bisschen auf den Kontext, auf die Umgebung beim Vortrag eingehen. Und ich habe mir ein bisschen vertieft, was man da machen könnte. Und ich habe mir gedacht, vielleicht zur Auflockerung habe ich schon ein bisschen auf YouTube geschaut, ob wir Zumba-Session machen können. Dann habe ich gesehen, dass die Keynote im Festsaal ist, dann bin ich wieder ein bisschen abgekommen von den Plänen. Aber wer hätte denn ein bisschen Zumba-Erfahrung gehabt, um mich zu unterstützen, falls der Vortrag schneller gar wird? Oder vielleicht können wir da nur kurz weitergehen. Aber wir sind im Festsaal, deswegen möchte ich anfangen, aber ich möchte bei der Musik zumindest bleiben. Und zwar bei Mozart und der Zauberflöte. Das hat jetzt mit Game-Based Learning im ersten Moment nicht sehr viel zu tun, aber ich finde, man kann eine schöne Geschichte damit erzählen. 1791 hat der Mozart die Zauberflöte geschrieben und auch uraufgeführt. Und ich möchte jetzt nicht über den Mozart an sich oder klassische Musik reden, sondern über Zielgruppe und ihr Medium oder das Wechselspiel davon. Weil die Oper, und das ist ja entweder Singspiel oder Oper, die Zauberflöte, hat ja bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich vom Plot her in festlichen Höfen, in Burgen, in Palästen gespielt. Es waren ausschließlich Kaiser und Kaiserinnen und Prinzessinnen und Prinzen, die Hauptprotagonisten von Opern. Und der Mozart kommt daher und stellt den Prinzen und Prinzessinnen, die es natürlich auch gibt, einen Vogelfänger, Vogelhändel aus dem Wald nebenbei. Also etwas, ein zutiefst bürgerliches Medium wird erweitert um ein einfaches Protagonist, und das hat dann auch im Theater in der Wien stattgefunden, wo eben nicht die Bürgerlichen, sondern die anderen hingekommen sind, und er hat im Prinzip beim Medium, vielleicht ein neues Medium, erweitert um eine Zielgruppe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, wie er das gemacht hat, eine Oper für den Pöbel, dass da sehr viele Menschen die Nase gerümpft haben. Kann man denn das überhaupt machen? Und ich glaube, dass bei ihrer Tätigkeit, die sie machen mit den Technologien oder Medien, die sie einsetzen, auch sehr viele Menschen vielleicht die Nase rümpfen. Handys im Unterricht, Computerspiele, in der Freizeit ja, aber in der Schule nein. Aber es ist einfach, es entwickelt sich ein Medium in einem anderen Kontext. Und die Zauberflöte, oder ich hoffe, dass der Erfolg der Zauberflöte sie auch bestärkt, darin weiterzutun. Sie machen vielleicht was Neues, und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, was sie machen. Und dass wir das ganz, ganz dringend brauchen. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Computerspielen, und ich glaube, dass die Computerspiele auch etwas sind, die gerade dabei sind von dem Bereich, wo sie losentwickeln oder wo sie entwickelt wurden, nämlich in der Haltungsindustrie, in andere Gefilde, in andere Bereiche vorzudrängen. Da gibt es ganz viele Zahlen, wie breitenwirksam das Medium ist, wie groß der Markt ist, aber das möchte ich heute alles gar nicht sagen, aber es gibt den Henry Jenkins, der war ein Spieleforscher vorher am MIT, jetzt die University of Southern California, der sagt, dass Computerspiele die wichtigste Kulturform des 21. Jahrhunderts sind. Und das finde ich eine ziemlich spannende Aussage, aber interessant finde ich, wie er es argumentiert. Er sagt, es ist jenes Medium, das wichtigste, in dem die Remedialisierung am breitenwirksamsten funktioniert. Jetzt sagen wir mal, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist dieses Medium der Film. Es gibt kaum eine wichtige Biografie, kaum ein politisches Ereignis, kaum ein Theaterstück, kaum ein Filmstück, kaum ein wichtiges literarisches Werk, das nicht verfilmt wurde. Und deswegen ist der Film so bedeutend, weil die Remedialisierung, also das Abbilden eines Mediums einem anderen, so breiten wird dann funktioniert. Und er sagt, dass jenes Medium, in dem das im 21. Jahrhundert am breiten wirksam meisten passieren wird, das Computerspiel ist. Wir merken jetzt schon, dass Jugendliche, die tendenziell vom Spielen von Assassin's Creed mehr Ahnung über die Renaissance haben als vom Besuch von Kunstmuseen. Und wir glauben, dass da ziemliches, dass man das, was Computerspiele offensichtlich so richtig machen, nämlich diese Belohnungsmechanismen und die Motivationsmechanismen, die dazu führen, dass Menschen sich offensichtlich sehr lange, sehr intensiv mit Inhalten beschäftigen, doch auch irgendwo fürs Lernen zugänglich gemacht werden sollen. Und das ist etwas, was uns eigentlich so seit acht Jahren schon beschäftigt. Und wir glauben daran, dass das Sinn macht und setzen in diesem Sinn auch unsere Projekte um. Wir sind OVOS, wir sind ein Unternehmen, 25 Personen im 7. Bezirk aus Wien und haben ein sehr interdisziplinäres Team, wo wir Serious Games, Gamification, aber auch Lernplattformen und Apps für nicht nur schulischen Kontext, aber auch Industriekunden umsetzen. Und ich möchte heute auch so ein bisschen reflektieren über das, was wir machen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was haben wir vor, in Zukunft zu machen. Ich möchte mit Serious Games anfangen. Ein paar Projekte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Angefangen war Ludwig, ein Physik-Lernspiel zum Thema erneuerbare Energien, wo wir versucht haben, dass man den Physik-Lehrplan 5. bis 8. Schulstufe zum Thema erneuerbare Energien in ein 3D-Adventure verpacken, ohne dass es die Schüler merken. Es funktioniert. Ist auch nur verfügbar, ist ein PC-Spiel. Lernabenteuer Deutsch, ein Deutschlandspiel für das Goethe-Institut. Spermex, ein Handyspiel zum Thema, wie funktionieren Verhütungsmittel für die Zielgruppe ab 11 Jahren. Das hat ziemlich gut funktioniert. Das hat 120.000 Downloads nur in Österreich. Q-Runners, ein Projekt zum Thema Financial Literacy, also Finanzgrundbildung, Finanzbildung für jüngere Zielgruppen, ein großes gesellschaftliches Thema, die Überschuldung von Jugendlichen. Wie können wir auf das aufmerksam machen, wie können wir Bewusstsein machen? Und Lern Deutsch, ein aktuelles Projekt für das Goethe-Institut zum Thema Deutschland. All diese Projekte sind gratis und verfügbar, wenn Sie an irgendwer damit was machen möchte. Es gibt bei keinem dieser Projekte irgendein Businessmodell dahinter. Ludwig kostet was, die anderen sind gratis. Obwohl Ludwig kostet auch nichts in österreichischen Schulen, weil man da kann man gratis Lizenzen haben. Ich möchte nicht zu viel über Spiele reden. Ich möchte nur ein Projekt herausnehmen, das Lern Deutsch, weil es das aktuellste ist. Das ist im Jänner 2015 online gegangen und es ging darum, die Aufgabe war, die ersten 250 Wörter der Sprache Deutsch zu lernen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse in Deutsch zu haben. Das war die Herausforderung an das Spiel. Wir haben das gemacht, das ist ein Mobile- und Tablet-Game, Multiplayer-Game, und das ist ein soziales Sprachlernspiel. Das heißt, ich kann mit anderen Menschen Vokabeln lernen und tauschen. Und es gab so Minigame-Elemente, das heißt, ich konnte das sowohl kompetitiv machen, mich mit anderen Menschen, als auch kollaborativ mit anderen Vokabeln tauschen. Aber die Grafik, die mir am meisten gefällt dazu, ist diese. Das sind die Download-Zahlen. Wir reden davon, es gab nicht sehr, wie fast immer bei Lernspielen, gibt es keine wirklichen so Sachen wie Marketingbudgets, aber es gab immer ein paar hundert Downloads pro Tag, was eigentlich relativ brav ist, das geht schon. Aber Sie sehen da im November, dass das plötzlich richtig angestiegen ist. Und was wir da gemacht haben, war die Freischaltung der arabischen Sprache als Hilfsversion. Und seitdem haben wir 3.000 bis 4.500 Downloads am Tag. Was Lernspiele auch können, ist quasi diese Skalierbarkeit von Technologie. Und ich habe dann damals, offensichtlich haben wir das im Zuge der Flüchtlingskrise gemacht, an den AMS-Chef eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, könnt ihr das vielleicht einsetzen? Es ist ganz klar, dass die Sprachkurse komplett überbucht sind, aber vielleicht kann es in irgendeiner Weise helfen. Vielleicht für Kurse, die überbucht sind, aber einfach vielleicht, dass man es ein bisschen auf ein ähnliches Level bringt, bevor man mit Kursen anfängt, weil das ist ja auch so ein Problem, du fängst an, einer kann drei Wörter, die andere kann sehr viel mehr und ich glaube, das Spiel auch da einen Beitrag leisten können. Aber generell, Remi, ich möchte ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über Nachteile von Serious Games. Für uns, von Entwickler von Lernspielen, ist einer der meisten Stoppern ist die Aufwendigkeit bei der Entwicklung. Spiele sind, wenn man es gut macht oder wenn man sie ernst nimmt, richtig, richtig viel Arbeit. Das sind komplexe Systeme, komplexe Softwares. Ist richtig viel Aufwand und deswegen auch teuer. zeitaufwendig in der schulischen Vorbereitung. Wir haben das beim Ludwig gemerkt, bis man da mal die Vorbereitung, bis das installiert ist, vielleicht in den Klassen, das ist wirklich auch oft nicht zu vernachlässigen. Mit Handys und dem mobilen Geräten hat sich das sehr stark geändert. Sie sind relativ unflexibel, wenn sie sehr, sehr oft Inhalte ändern. Das heißt, man braucht dann eigentlich immer Agentur oder den Provider, wenn man das, oder die Entwickler, wenn man was ändern möchte. Die konkreten Ergebnisse, das haben wir Faktenwissen versus Kompetenzen. Und Infrastrukturen an Schulen, wissen wir, ist. Gehen wir zur nächsten Folie. Aber was jetzt zur Entwicklung kommt, und dem Juri Goldfuss wird das gefallen wahrscheinlich von Microsoft, wo ist er denn? Hallo. Ich glaube, dass eine Tendenz von Lernspielen ist, dass man sehr erfolgreiche und in der Zielgruppe beliebte Unterhaltungsspiele nimmt und sie für den Lernkontext dann aufbereitet. Und Minecraft ist ein fantastisches Beispiel dafür. Also Minecraft ist ja eines der erfolgreichsten Spiele. Also ich frage meinen Sohn, das ist jetzt dritte Volksschule immer, wer von bei Ihnen in der Klasse Minecraft spielt, und er sagt dann immer alle. Und ich glaube, es ist so die Hälfte bis zwei Drittel. Aber wenn es ein bisschen älter wären, wären es richtig viel. Es würde 100 Millionen Mal mittlerweile runtergeladen. Und es ist, finde ich, ein super Lernspiel, obwohl es jetzt, auch wenn wir keinen Lernkurs machen, räumliches Vorstellungsvermögen, auch wenn man nicht Architektur studieren will, ist es super für die Entwicklung, vor allem Interesse auch an Naturwissenschaften. Minecraft ist eines der Spiele, die überhaupt nicht genderstereotypisch sind. Da gibt es keine Prinzessinnen zum Retten, da gibt es keine Rennwegen zu bauen. Es ist eigentlich ein Lego, du kannst alles bauen. Und das ist, glaube ich, das auch, was so spannend macht. Ich habe einmal beim Interview einen 12-Jährigen gefragt, der sagt, wieso spielst du Minecraft, was ist denn das Coole dran? Und die Antwort war so bestechend einfach, man kann alles machen. Und das ist das, was das Coole eigentlich an dem Spiel ist. Und da kommt wahnsinnig viel, was man braucht, sei es Problemlösungskompetenz und auch Programmieren. Also Programmieren ist etwas, das werden wir viele werden das brauchen. Und das kann man sagen, okay, das ist aber ein bisschen schwierig, wie tue ich das mit dem Lehrplan? Und ich habe letztes Jahr, also, und ich weiß jetzt nicht, wenn man sagt, okay, wenn man das Kolosseum in Minecraft nachbaut oder das Taj Mahal oder die Pyramiden von Cheops, bei all diesen Dingen lernt man wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, wie man das im Lehrplan verankern kann, aber es bringt viel. Ich habe aber dann, und ich habe das bei letztes Jahr bei der Sommertagung, habe ich es ganz kurz erzählt, weil ich da auf eine kleine Plattform draufgekommen bin, diese Minecraft.edu. Kennt das irgendwer? Oder wem ist das geläufig? Oh, doch ein paar, super. Und das ist eigentlich eine Plattform, auch wenn man am Twitter-Hashtag schaut, Minecraft.edu, sieht man, was Lehrerinnen und Lehrer mit Minecraft in der Klasse machen. Und da gibt es ganz coole Beispiele. Also das unten links ist Mathematik, wo er Spiegelung, Rotation und Hilfe von einem Minecraft-Raum erklärt. Rechts unten ist, glaube ich, eine Zelle, das ist Biologie, wo Schülerinnen selber was bauen oder gemeinsam was gebaut wird. Links oben ist quasi Miracles of the World, wo man gewisse, also schöne, wichtige, interessante, geschichtsträchtige Gebäude nachbauen macht, vielleicht kollaborativ. Und das war aber so eigentlich eine relativ kleine Geschichte am Anfang, das Minecraft-Edu, die nämlich von, es ist eine finnisch-amerikanische Co-Produktion, ich glaube drei Finnen, drei Amerikaner Mischung sind Programmierer und Lehrer, und das ist eine ziemlich coole Kombination. Also Programmierer und Lehrerinnen, ich glaube, das ist so das Match made in heaven, mit dem wahnsinnig viel weitergehen könnte im Segment der Bildungstechnologie. Und ich habe im Jänner mit sehr viel Interesse wahrgenommen, dass Microsoft nicht nur Minecraft gekauft hat, das Spiel für lächerliche 2,5 Milliarden Dollar, sondern auch das Minecraft Edu gekauft hat. Und das finde ich ziemlich cool. Die bauen das jetzt gerade um und erweitern das und nützen jetzt Minecraft, um ein Curriculum vorzubereiten für Lehrerinnen und Lehrer, wo man ganz schnell, wenn das stimmt, was da drinnen steht, ist quasi erst im Juni diesen Jahres, wird es erst kommuniziert. Was kann man gerne machen? Einheiten vorbereiten, Server in Minecraft selber aufsetzen, und wenn das stimmt, oder wenn die das verwirklichen, was da drin steht, dann könnte es ziemlich cool werden. Das fängt an beim Anmelden mit dem Office-Account und so weiter. Schön wäre, wenn sie es nicht prioritär macht, sondern offen. Könntest du bitte könntest du bitte mit Grüßen ausrichten. Aber ich glaube, dass es ein sehr, sehr spannendes Ding werden kann, auch für den schulischen Kontext, nämlich weil sonst so Server aufsetzen und so ist ja nichts, was man so innerhalb von ein paar Minuten machen kann. Zweiter Thema ist Gamification. Games haben Vorteile, haben Nachteile, aber eines der Schwierigkeiten ist immer, dass man, bis man ein Game hat, dauert es relativ lang. Und Gamification hat uns versprochen, dass wir diese Vorteile von Games haben können im Non-Gaming-Kontext, also ohne Spiele zu haben. Und wir machen einige Gamification-Beispiele. Ich habe euch gesehen, heute auf der Agenda ist von gamification.co, von diesem Gabe-Sicherman-Projekt, hört man da noch was. Unsere Erfahrung ist, dass Gamification in Bereichen etwas bringen kann, aber dass man ein bisschen vorsichtig sein muss. Was wir oft gesehen haben, ist, dass Lehrmittel, auch im Corporate Training, das ist gar nicht bei Schulen, wir haben oft so von HR-Managern, sie an uns herangeht und sagen, okay, wir haben so die Inhalte, könnt ihr sie gamifizieren, aber was sie gemeint haben, das sind die Inhalte, macht Punkte und Badges und voilà, wir haben eine Gamification-Lösung. Und das ist etwas, was die Amerikaner so treffend als Chocolate-Covered Broccoli bezeichnen. Das heißt, du hast irgendwas, was ein bisschen hochschwellig in der Vermittlung ist und ziehst da Schokoladensauce drüber und glaubst, das funktioniert dann. Und das, zum einen wird das sofort durchschaut und zum zweiten hast du, wenn überhaupt, nur ein sehr, sehr, sehr kurzfristiges Ergebnis. Das heißt, Gamification, super, aber aufpassen auf Kontext, Zielgruppe und ein paar Learnings von uns war, Gamification, instantane Gratifikation ist super. Zum Beispiel Antolin ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel für Gamification, weil du willst die Kinder zum Lesen bringen, die freut eigentlich die meisten nicht so unbedingt, dann kriegst du mal Punkte, aber irgendwann einmal sind die Punkte nicht mehr wichtig, sondern dann hat man hoffentlich mit den Büchern selber Freude genug am Lesen. Weil die Punkte, die bringen wir nicht über die ganze Strecke. Wettbewerbe. Man kann Gamification auch sehr gut nutzen, um einen kompetitiven Charakter, dieses Messen untereinander zu erzielen. Das funktioniert auch bei den Projekten, die wir gemacht haben oder anderen Bereichen in Gamification sehr gut. Und auch so inhaltliche Pimpen, die das machen. Wir haben zum Beispiel als Firma für die österreichische Post das Training für Zusteller gamifiziert. Das heißt, jeder österreichische Briefträger wird ab sofort gamifiziert geschult und es macht wirklich Sinn. Aber die Inhalte kann man in dem Fall nicht ändern, aber sie tun es lieber und es sind 17.000 Leute im Jahr. Faktenwissen versus Kompetenz ist quasi Gamification, kann man nicht so gut Kompetenzen vermitteln, unserer Meinung nach. Das Erzählen von Geschichten, eines der spannendsten und der schönsten Dinge von Computerspielen, funktioniert weniger gut in Gamification. Und die Einleitung in der Reflexionsebene, wie du es mit Spielen so gut machen kannst, dass du den Charakter in die falsche Richtung schickst und da passiert irgendwas und man erlebt die Konsequenzen seiner eigenen Handlung in einem angstfreien Raum, das tue ich mir mit Gamification viel, viel schwerer als mit Spielen. Ein Beispiel von uns, von Gamification, das wir gemacht haben, das auch gerade aktuell ist, sind die Technik-Wins. Ja, darf ich fragen, wer die Technik-Wins kennt? Ja, das ist eigentlich von der OMV ins Leben gerufen, aber das Problem ist, dass man generell einen Fachkräftemangel haben in technischen Bereichen. Das zweite Problem, das fast noch schlimm ist, dass wir zu viel zu wenig Frauen in technischen Berufen haben. Und wenn wir das ändern wollen, müssen wir anfangen, Technologie anders zu Mädchen zu kommunizieren. Und das ist das, was TechnikWins versucht. Und was dann oft passiert in diesen Bereichen, sagt, ja, das ist ja so trocken, das Technische. Und metaphorisch gesprochen wird dann das so gemacht, dass man halt Inhalte nimmt, rosa Zuckerpapier, und sagt, jetzt ist es spannend. Und das ist genau das, was nicht funktioniert. Und was man bei TechnikWins gebraucht hat, man sagt, okay, Technik ist spannend. Es gibt Umwelttechnologie, es gibt Wasserstoffantriebe, aber Technologie ist was Spannendes und haben in die Mitte des Konzeptes die Inhalte gegeben und rundherum die Mechaniken, die es die Geschichten dazu erklären, die es spannend machen, die die Belohnung machen, und haben eine gamifizierte Challenge gemacht, ich möchte es relativ kurz halten, wo man sich anmelden kann auf einer Plattform und dann sein Wissen zum Thema Technik unter Beweis stellen muss. Und wenn man das, da gibt es eine Phase 1, das ist eine Aufgabenphase, da gibt es jeden Tag Aufgaben zu lösen. Das ist auch nichts, was man macht mit 10 Minuten, sondern das in Summe verbringen da die Mädchen, auch Jungs dürfen mitspielen, bis zu 9 Stunden mit dem Thema Technik. Das ist relativ schwierig, das ist relativ herausfordernd. Und die besten 300 auf der Aufgabe machen dann eine Portfolio-Phase, das heißt nach einer quantitativen Beurteilung nach Punkten folgt eine qualitative, weil die Portfolio-Aufgabe ist eine Aufgabe, wo man sagt, okay, wie schaut Hausnummer klimaschonende Mobilität im Jahr 2045 auf, was sind deine Ideen dazu, und mir eine Jury individuelles Feedback gibt zu meinen Ideen, funktioniert das technologisch, wie schaut das aus, wie schaut die Wahrscheinlichkeit aus, dass man das tatsächlich reduzieren kann, und dann ein Finalwochenende, wo man gemeinsam mit anderen Mädchen und so mit der Peer-Komponente dazukommt, Präsentationen macht vor einer Fachjury und ich Preise gewinnen kann. Und da sind Mentorship-Programme dabei, Stipendien dabei, iPads kann man gewinnen, aber es ist auf jeden Fall die Gamification ist nicht, dass man, wenn man Aufgaben löst, Punkte kriegt. Das ist nur ein Teil von einer großen Dramaturgie, die über ein paar Monate spannt und die versucht, Technik in ein anderes Licht zu rücken. Eine Lernplattform ist TechnikWins, eine andere Lernplattform, weil heute, es gibt einen Slot zum Thema Mathematiklernen interaktiv. Ich habe dieses Buch, wir hatten das Buch gelesen, die digitale Bildungsrevolution. Das ist aus dem Buch gestohlen. Aber es ist so ein schönes Beispiel. Hat das School of Fun, irgendwer irgendwas gehört, Teach to One, das Prinzip? Ich finde das super spannend. Ich kenne es nicht näher, aber ich hab das im Buch gelesen und habe es dann sofort recherchiert. Das ist eine Schule in New York, ich glaube es war Brooklyn, und da haben drei Mathematiklehrer, oder ich glaube es waren drei Klassen, haben sich zusammengeschlossen und haben den Mathematiklehrplan von drei Klassen, da gab es ca. 80.000 Aufgaben zusammen, auf 10.000 reduziert, die sie am relevantesten sehen, haben die Zwischenwände rausgerissen. Also da gibt es dann einen Raum, wo 90 Kinder drinnen sitzen, und die Kinder können, haben jeden Tag ein Tagespensum, die sie alleine vom Computer machen, und du kannst aussuchen, ob du deine Tagesaufgaben über Video, über Gruppenarbeit oder über One-to-One-Tutoring machst, und weil je nachdem, welcher Lerntyp du bist. Und wenn ich meine Tagesaufgabe, am Ende jeder Aufgabe ist ein kleiner Test, und dann passiert eigentlich das Interessante, dass jede Aufgabe am Abend zu einem Server in Manhattan kommt, und der rechnet dann, erstellt mir mein Portfolio für den nächsten Tag basierend auf meinen Leistungen vom Vortag mittels Algorithmus. Und die kommen dann am nächsten Tag in der Schule, da steht Lisi, Tisch 7, Edwin, Tisch 5, setzen nehmen Platz und spielen dann wieder ihre Aufgaben. Und wenn es stimmt, also die haben 2011 begonnen damit und sind jetzt, also das ist keine Private School, sondern eine Public School, eigentlich eher aus einer schwierigen sozialen Umfeld, und die sind jetzt, im dritten Jahr, nachdem sie es eingeführt, 50% über den amerikanischen Durchschnitt, was die Mathematikkompetenzen der Schüler in dem Alter betrifft. Habe ich ein super, super spannendes Beispiel gefunden, das ist die David Budde Intermediate School. Und der dritte, was ich nur kurz anteasern wollte, war so Serious Games, Gamification. Eine Richtung, wo ich persönlich glaube, dass es hingehen wird, ist dass man Werkzeuge hat für die Schulen, für die Schüler, wo man selber Dinge bauen kann. Also Minecraft ist so ein bisschen der Ideengeber, oder das ist so, glaube ich, so ein bisschen ein Vorreiter, dass man davon weggeht, inhaltsbasiert zu lernen, sondern dass es vielleicht Werkzeuge geben wird, wo Schülerinnen, Schüler, Lehrer Lehrinhalte reingeben, und dann kann man interaktive Szenarien damit bauen. So kann man selber die Geschichten schreiben. Wie man in den 90er Jahren konnte man sich nicht vorstellen, oder sagen wir so, wenn man in den 90er Jahren eine Website, eine Homepage haben wollte, hat man zu einem Programmierer gehen müssen, und der Programmierer hat dann jedes einzelne Stück individuell coden müssen, und dann hat die Website so ausgeschaut. Und jetzt heute gibt es WordPress oder ganz viele Tools, wo ich Dinge bauen kann, ohne dass man irgendeinen Programmierer, dass ich einen brauche. Und ich glaube, so wird es vielleicht mit Spielen oder mit spielerischen Applikationen auch passieren die nächsten Jahre. Wo man dann den Vorteil hat, dass man interaktive Lernszenarien bauen kann, dass man explorative Lernszenarien bauen kann, dass man gamifizierte Lernszenarien bauen, dass Kinder gemeinsam kollaborativ an Portfolios arbeiten, sei es für die verschiedensten Fächer und diese Arbeiten dann schnell im HTML publizieren können und dann entweder für andere verfügbar machen oder das Portfolio oder wie auch immer. Und ich glaube, dass es in diese Richtung geht. Wir selber bauen auch an was. Eigentlich haben wir es für uns gebaut, aber mittlerweile sind wir draufgekommen, dass das der andere auch haben möchte und sind da auch mehr oder weniger in einem EU-Projekt drinnen und auch mit ein paar österreichischen Lehrern im Gespräch. Und wie wir es tun, wissen wir noch gar nicht. Aber wir glauben, dass das wichtig ist. Und warum wir das glauben oder warum wir glauben, dass das wichtig ist, ist, das ist, und jetzt bin ich eh schon fast am Ende, jetzt kommt der politische Teil. Das digitale Schulbuch, das Digital School haben wir uns angeschaut und ich glaube, es ist wichtig, dass es digitalisiert wird und ich glaube, da wird jeder zustimmen, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass wir nicht da aufhören. Wir dürfen nicht damit aufhören, dass wir Bücher in PDFs pressen, 1:1 und dann interaktiv sagen und in Wirklichkeit sind das Hyperlinks. Ich glaube, das kann maximal ein Anfang sein und meine Befürchtung ist, dass wenn die nächste Generation Digi4School kommt, dass dieses Plus nicht nur da ein Link zu einem Video ist, da ein Link zu Multiple Choice, ein gewisses, sondern dass man da das weiterdenkt und auch offener denkt und auch die Interaktion, dass nicht das Buch oder der Inhalt das Wichtige und die Interaktion kommt halt so dazu, sondern dass das mit einer eben gleichen Bedeutung, eben gleicher, vielleicht auch eben gleichen Budget auch gemacht wird, weil ich glaube, was es braucht, ist ein Digi4School Plus, wo es eine Reihe von Werkzeugen gibt, ob das kollaborative Autorenwerkzeuge, MOOCs oder Games oder Flipped Classrooms gibt, die den Lehrern viel mehr Möglichkeiten gibt, Interaktion in das Klassenzimmer zu bringen. Und vielleicht braucht man dann gar nicht mehr das Wort Buch. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch Open Educational Resources ziemlich viel die Runde machen werden. Also wir haben jetzt da ein Gespräch mit der Siemens Stiftung gehabt auf einer Messe und da tun sich auch in Deutschland ein paar Stiftungen jetzt zusammen, um dieses Thema voranzutreiben und ich glaube, das wird auch ganz spannend in den nächsten Jahren und es gibt viel zu tun, aber ich freue mich schon auf die nächsten Jahre. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.